Ich bin in Bergen aufgewachsen, 80 Kilometer nördlich von hier. Und ich bin in der evangelisch-lutherischen St. Lamberti-Gemeinde getauft als Kind und konfirmiert worden. Und ich habe mich immer gefragt, wie ist das, wenn man da oben in diesem Kanzelzwang, das war so ziemlich eng da oben, in diesem Kanzelzwang da oben steht. Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man beim Predigen auf einer Kanzel steht und eine Kanzel, die so kurz unterm Kirchentag war, also für jemanden, der unten gesessen hat, jedenfalls sah das immer so aus. Das war in Bergen irgendwie so, als wenn man auf so einem 3-Meter-Brett steht und dann nicht springen muss, aber reden muss. Und da habe ich mir immer gedacht, boah, da musst du ganz schön mutig sein, als Pfarrer da oben zu stehen und so runter zu blicken und zu den Leuten über den Köpfen zu stehen und über die Köpfe manchmal auch weg zu reden. 15 Jahre später habe ich fast jeden Sonntag hinter einer Kanzel gestanden, die auch etwas erhöht war. Natürlich nicht so hoch wie die Kanzel in der Lamberti-Kirche. Die war so auf der Höhe der ersten Empore. Also schon, da konnte man den Leuten so direkt in die Augen schauen. Und wenn man dann so ein bisschen erhöht steht, heute ja auch so 2 Stufen wenigstens erhöht steht, dann kann man in die Augen der Zuhörer schauen. Und manchmal fühlt es sich von diesem Plateau so an, als würde man, wie es Martin auch gerade gesagt hat, eine große Herde sehen. Schafe, die einen anschauen und die darauf warten, gefüttert zu werden. Es ehrt mich als Hirte und es freut mich, dieser Anblick von Menschen, die etwas oder mehr über Gott erfahren möchten oder auch mit ihm erleben wollen. Zuweilen kommt es mir aber auch vor, als befände ich mich beim Predigen auf einer mittelgroßen Bühne im Theater. Ich sehe einige Zuschauer vor mir sitzen, die mir zwar zusehen, aber dann auch abschätzen, was wird er heute performen, wie man das so auf Neudeutsch sagt. Es sind Gottesdienstbesucher, die darauf warten, unterhalten zu werden. Sehr selten habe ich beim Betreten einer Kanzel oder eines Notenpultes den Eindruck, dass ich das Bild vom jüngsten Gericht vor mir habe. Wenn ich die gebeugten Köpfe sehe, eigentlich gar nicht mehr die Augen, sondern nur noch den Kopf oben und die Leute in ihren finsteren Mienen eigentlich darauf eingestellt sind, in der nächsten knappen halben Stunde ihre Sünden vorgehalten zu bekommen. Heute, wo ich 2 Stufen an meinem Konzeptpult stehe, wünsche ich mir, in fröhliche, in glückliche Gesichter blicken zu können. Denn der heutige Predigttext hat ganz und gar nichts mit einer strafenden, mit einer Gerichtspredigt zu tun, die über Sünde, über Gericht, über Hölle handelt, sondern es ist eine Nachricht, die glücklich macht. Denn hier erklingt die gute Botschaft der Gerechtigkeit Gottes. Das Versprechen einer gerechteren, einer besseren Welt. Und das von Jesus höchstpersönlich. Wer mitgezählt hat, nach Jesaja 200 Jahre später, 400 Jahre später, 130 Jahre später, das war Jesus, der hier in der Synagoge in Nazareth das Letzte gelesen hat. Und ich möchte es uns lesen, aus Lukas 4, die Verse 18 bis 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Jetzt steht nicht jemand von uns, sondern Jesus steht auf der Kanzel in der Synagoge in Nazareth. Nachdem er sich die Schriftrolle von Jesaja, von dem Synagogenaufseher, hat geben lassen und den Predigttext, den wir gerade gehört haben, vorgelesen hat. Und da blickt er in die Gesichter der Menge. Die Gottesdienstbesucher warten gespannt und voller Vorfreude jetzt auf seine Predigt. Was wird er uns gleich sagen? Wie wird er diesen Text auslegen? Mit was bringt er uns heute zum Staunen? Aber ein Satz genügt und dann verlässt Jesus die Bühne schon wieder. Man hat ihn nicht direkt mit Tomaten oder Eiern beworfen oder mit Salatköpfen, wie das früher in England oft der Fall war, wenn sich die Heilsarmee irgendwo hingestellt hat und gepredigt hat und dann wurden sie beworfen, weil sie von Jesus und dem Reich Gottes erzählt haben und dann sagten sie, ach schön, da können wir unsere nächste Suppe von kochen, weil unser Ziel ist ja Suppe, Seife, Seelenheil. So war es nicht. Vielmehr genügt Jesus dieser eine Satz. Denn mit diesem einen Satz hat er alles gesagt. Und dieser Satz von Jesus geht so: Heute, heute, heute ist dieses Wort vor euren Ohren und Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Und dann kam vielleicht schon ein Amen. So sei es, wahrlich. Die kürzeste Predigt, die jemals gehalten wurde. Mit diesem Satz endet die Antrittspredigt Jesu noch bevor sie eigentlich wirklich begonnen hat. Und er hat sie in Nazareth, dem Ort, in dem er aufgewachsen war, in dem er als kleiner Junge zwischen den Leuten auf dem Markt gespielt hat, gehalten. Und es ist wahrscheinlich die kürzeste Predigt, die jemals gehalten wurde, und das von Jesus höchstpersönlich. Und es stimmt, einige Pastoren oder Pastorinnen könnten sich von der Länge dieser Predigt gerne eine Scheibe abschneiden. Das heißt, geht ja schlecht, ist ja so wenig dran. Oder ein Vorbild nehmen. Jesus hält also eine Einsatzpredigt. Heute ist dieses Wort vor euren Ohren und Augen Wirklichkeit geworden. Er wählt diese Einsatzpredigt, weil er weiß, dass jedes weitere Wort ein Wort zu viel wäre. Denn jede weitere Auslegung, jede weitere Kommentar würde die Wirkung seiner Schriftlesung nur abschwächen. Ich bin sehr dafür, dass wir Schriftlesungen in den Gottesdiensten haben, weil das ist Gottes Wort pur, das wir hören. Lass uns daran festhalten, in den Gottesdiensten, in den Hauskreisen, wo auch immer, dass wir einfach mal uns Gottes Wort lesen lassen und hören, was Gott sagt. Wir hörten es auch in dem Eingangsvers. Wir haben heute es schon einige Male gehört, was Jesus aus dem Propheten Jesaja vorlas. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Blinden, dass sie sehen werden. Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und Jesus weiß, dass mit der Schriftlesung aus Jesaja 61, die vom kommenden Messias spricht, alles gesagt und getan ist. Denn just in dem Moment, als Jesus die Jesaja-Rolle vorliest, ist ihre Botschaft bereits in Erfüllung gegangen. Mit seiner Gegenwart, mit seiner Anwesenheit, mit seiner Präsenz hat sich diese Verheißung erfüllt. Denn Jesus ist nicht nur der Bote dieser Worte, wie die anderen Synagogenvorleser es auch waren. Er selbst ist die Botschaft. Diese traumhafte Vorstellung, von der Jesus hier spricht, ist mit ihm Realität geworden. Dieses Versprechen hat Jesus mit seiner Person und seinem Leben eingelöst. Und zwar heute, jetzt und auch für uns. In der Vorbereitung habe ich ein lateinisches Wort gelernt. Das heißt Coram Deo. Im Angesicht Gottes oder eigentlich vor Gott eigentlich nur. Der Gedanke, dass all das, was ich tue, in meinem Alltäglichen vor Gottes Angesicht tue. In seiner Schriftlesung spricht Jesus von vier Personengruppen und er spricht von den Armen, von den Gefangenen, von den Blinden und von den Unterdrückten. Und er spricht zu den Armen, zu den Gefangenen, zu den Blinden und zu den Unterdrückten. Und das sind vier Personengruppen, die am Rand der Gesellschaft stehen, und irgendwie zeigt Jesus eine gewisse Vorliebe für diese Menschen. Es sind vier Personengruppen, über die wir vielleicht schnell denken, was haben wir eigentlich mit denen zu tun? Denn die meisten von uns sind nicht arm, sind nicht gefangen, sind nicht blind und ebenso wenig unterdrückt. Aber was wäre, wenn Jesus mit seinen Worten eine Aussage darüber trifft, wer wir alles vor Gott sind? Coram Deo. Wer wir vor Gott sind. Was wäre, wenn Gott uns tatsächlich als arme, gefangene, blinde und unterdrückte Menschen ansieht? Ja, was wäre denn dann? Dann würde der Bibeltext aus Jesaja nicht nur eine Aussage darüber treffen, wer wir vor Gott sind, sondern, und das ist das Entscheidende, dann würde Jesus auch etwas darüber sagen, wer wir sein werden. Nicht nur, wer wir sind, sondern wer wir sein werden. Denn mit seinen Worten nimmt Jesus das, was noch nicht ist, als ob es schon wäre, damit es wird. Er verkündigt den Armen gute Nachricht, den Gefangenen Freiheit, den Blinden, dass sie sehen sollen, den Unterdrückten verheißt er, frei zu sein. Also nochmal, Jesus nimmt das, was noch nicht ist, als ob es schon wäre, damit es wird. Und genau das möchte ich auch jetzt mit dieser Predigt tun. Ich möchte in diese Fußstapfen Jesu treten und ein farbenfrohes Bild der Zukunft malen. Einer Zukunft, die heute beginnt. Einer Zukunft, die mit Jesus, mit Gottes Hilfe in unserer Gegenwart anfängt und sie zu einer besseren und gerechteren Welt macht. Auch wenn ich weiß, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Aber hätte Jesus das gesagt, wenn er es nicht für möglich gehalten hätte? Hätte er es gesagt, wenn er es nicht für möglich gehalten hätte? Manche sagen, wir warten doch auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Da, wo Gerechtigkeit wohnen wird. Zukunft. Das erwarte ich auch. Aber soll ich deswegen die Hände in den Schoß legen und so tun, als wenn ich mit dem Allen hier nichts mehr zu tun hätte? Nein, ich möchte einen Vorgeschmack bekommen von dem, was möglich ist. Und auf diese Weise noch vielen einen Vorgeschmack machen, um sie so in diese neue Welt hineinzulieben, hineinzuretten. Der erste Gedanke, das Gute an der guten Nachricht für Arme. Der Geist des Herrn ruht auf mir, er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Was mich an dieser Aussage bewegt, ist die Frage, was ist eigentlich das Gute an der guten Nachricht für arme Menschen? Ist es, dass sie reich sein sollen? Ist es, dass sie ihre Armut ertragen können? Ist es, dass sie nicht verlernen zu lachen, trotz ihrer Armut? Ja, was ist das Gute an der guten Nachricht für Arme? Die Armut, von der Jesus hier spricht, meint nicht nur einen Mangel an Besitz. Sie meint den völlig Besitzlosen, den Bettelarmen. Und diesen völlig Besitzlosen, diesen Bettelarmen spricht Jesus die gute Nachricht zu. Welche? Wir lesen sie nicht in Lukas 4, sondern in Lukas 6, Vers 20. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Das Gute also an der guten Nachricht für Arme ist die Zusage, euch gehört das Reich Gottes oder ihr gehört zu Gott. Will mit dieser Zusage nicht jeder oder jede von uns arm sein? Wenn die Armen zu Gott gehören, wenn die Armen die glücklichen Erben seines Reiches sind, dann will ich auch arm werden. In dem Wort Armut steckt ein Dreiklang. Und dieser Dreiklang in mir erweckt was. Da ist zum einen dieser Klang der geistlichen Armut. Die Einsicht, dass ich Gott nichts, aber auch gar nichts vorzuweisen habe und vollkommen auf sein Erbarmen angewiesen bin. Denn vor Gott bin ich arm. Arm an Liebe, arm an Freundlichkeit, arm an Treue, arm an sonst was. Und weil ich arm bin, bin ich jeden Tag auf seine reiche Gnade angewiesen. Das zu erkennen, macht mich zu einem Menschen, in dem Gottes Gnade reichlich am Wirken ist. Die Einsicht meiner geistlichen Armut lässt mich zu Gottes Reich dazugehören. Zum anderen erklingt aber auch noch dieser Klang von einer sich demütigenden Armut. Es ist Gottes Aufforderung an mich, arm zu werden, nämlich arm an Stolz, arm an Überheblichkeit, arm an Lüge, arm an Streit, arm an Jähzorn. Arm zu werden bedeutet also, dass ich mir selbst eingestehe und Gott bekenne, dass ich reich an Sünde war und noch bin und arm an Sünde werden will. Ein Bekenntnis, das mich zu einem Erben von Gottes Reich macht. Und zu guter Letzt ertönt auch der Klang der leiblichen Armut. Der Freudenton, dass bedürftige Menschen einen besonderen Platz im Herzen Gottes haben. Es sind Menschen ohne Geld, ohne Essen, ohne Zuhause, Verstoßene, Geflüchtete, Fremde. Und die gute Nachricht für all diese Menschen lautet: Gott hat euer Elend gesehen, er ist euch nah und er nimmt sich eurer an. Der zweite Gedanke schreit es von den Dächern. Der Geist des Herrn ruht auf mir, er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Überall dort, wo Menschen Jesus begegnen, werden sie von Gefangenen zu Freien. Die Bibel ist voll von diesen Geschichten und dieses göttliche Prinzip zieht sich bis in unser Heute. Eine Jesus-Begegnung ist ohne dieses Freiwerden gar nicht zu denken. Denn in der Begegnung mit ihm nimmt mich Jesus mit auf einen Weg, auf den Weg nämlich von der Wüste ins verheißene Land, auf dem Weg vom Exil zurück in die Heimat, auf dem Weg von meinen Gefängnissen und Kerkern in die himmlischen Paläste Gottes. Doch worin sind wir überhaupt gefangen? Was ist denn dein Kerker? Was ist mein Kerker? Oder was ist vielleicht sogar auch unser gemeinsamer Kerker? Einige sprechen vom Gefängnis ihrer selbst. Sie sind gefangen in ihrer Minderwertigkeit, gefangen in ihrer Selbstablehnung. Und sie sehnen sich nach Annahme. Manche fühlen sich auch gefangen in einem falschen Körper. Nach Annahme sehnen sie sich, nach Annahme ihrer selbst und nach Annahme anderer. Das ist ihr Weg in die Freiheit. Andere reden vom Gefängnis ihrer Zeit. Das, was der Zeitgeist ihnen vorgaukelt, wie ein gelungenes Leben auszusehen hat, das setzt sie unter Druck. Und sie kommen mit diesen Idealen, mit denen, was ihnen vorgegaukelt wird, von der Gesellschaft nicht klar, doch sie wollen dazugehören. In der Zugehörigkeit sehen sie ihren Weg in die Freiheit. Und dann gibt es noch andere, die sprechen sogar vom Gefängnis ihres Glaubens. Da sind nämlich die ungesagten Regeln, die das Miteinander ihres Glaubens bestimmen. Und die können sie nicht mehr akzeptieren in dieser Form. Und der Machtmissbrauch, den sie vielleicht in Kirchen oder Gemeinden erfahren haben, bringt sie an ihre Grenzen. Und die ganzen leeren Versprechungen, die haben sie ebenfalls satt. Und sie sehnen sich nach etwas Beständigem. Sie sehnen sich nach Halt. Denn darin sehen sie ihren Weg in die Freiheit. Was wäre, wenn an die Person von Jesus Annahme, Zugehörigkeit und Halt geknüpft sind? Dann wäre in Jesus der Weg in die Freiheit, der Weg aus dem Gefängnissen, aus diesen Gefängnissen zu finden. Für mich und für andere. Und genau das gilt es zu verkünden. Das gilt es, von unseren Dächern zu schreien. Das gilt es, zu den Menschen zu bringen, die diese Freiheit noch nicht kennen. Jesus macht unseren Gefängnissen und Kerkern ein Ende und er versetzt uns in die wahre Freiheit. Drittens, den Blinden geht ein Licht auf. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Blinden zu sagen, dass sie sehen werden. In eine Zeit hinein, in der Blindheit ein Massenphänomen war, erhält diese Verheißung noch mal mehr Gewicht. Wegen mangelhafter Ernährung, wegen schlechter Wasserqualität waren zur Zeit Jesu mehr Menschen erblindet als heute. Und in der Antike war eine übernatürliche Wunderheilung tatsächlich der einzige Weg aus dieser Blindheit. Und wahrscheinlich gehören die Blindenheilungen, die Jesus vollzogen hat, auch zu den häufigsten Wundern, die er getan hat. Aber in vielen dieser Berichte hat die Rede von den Blinden, deren Augen aufgetan werden, nicht nur eine körperliche, sondern auch eine geistliche Komponente. Jesus spricht nämlich neben den körperlichen äußeren Augen auch immer von den geistlichen und den inneren Augen, die Heilung brauchen. Das geistliche Auge, der blinde Fleck. Der blinde Fleck braucht Heilung. Der blinde Fleck zu meinen, ohne Gott auskommen zu müssen. Der blinde Fleck, Gott für tot erklärt zu haben. Dieser blinde Fleck braucht Heilung. Er braucht Heilung, damit die Menschen Gott als ihren Schöpfer, Erhalter und Erlöser erkennen. Und diese Heilung geschieht durch Jesus, der Licht in meine Finsternis bringt. In die Finsternis meiner Schuld, meiner Scham, meiner Angst, meiner Sorgen und Nöte. Denn Jesus ist das Licht, das mir blinden Menschen aufgeht, mein Leben erhellt, die Schatten vertreibt und Farbe in das triste Grau meines Lebens bringt. Sich nicht von irgendetwas, sondern von Gottes Liebe blenden zu lassen, das soll das Ziel meines Glaubenslebens sein, damit ich wie der Mond, der von der Sonne angestrahlt wird, Gottes Licht in das Dunkel dieser Welt tragen kann. Der Geist des Herrn ruht auf uns. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Unterdrückten Freiheit zu bringen. Moment mal, hatten wir das nicht gerade schon? Vorhin war doch schon von der Freiheit die Rede, von der Freiheit für die Gefangenen. Das stimmt. Und meiner Meinung nach wählt Jesus diese Wiederholung absichtlich. Denn von der Freiheit für Unterdrückte ist im ursprünglichen Schriftzitat von Jesaja 61 gar nicht die Rede. Vielmehr fügt Jesus hier spontan etwas aus Jesaja 58, Vers 6 nämlich an, wo Gott sein Volk und seine Gemeinde auffordert, löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält, befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder, schafft jede Art von Unterdrückung ab. In diesen Worten spitzt sich etwas zu, was in dieser Predigt bereits mehrfach angeklungen ist. Der Geist des Herrn ruht nicht nur auf Jesus. Er ruht auch auf uns. Wir sind Geistträger Gottes. Und dieser Geist sendet uns zu den Unterdrückten, um ihrer Unterdrückung, ihrer Armut, ihrer Gefangenschaft, ihrer Blindheit oder was auch immer ein Ende zu bereiten. Die Unterdrückten fassen für mich all die Menschen zusammen, von denen bereits die Rede war. Die Unterdrückten sind im eigentlichen Sinne nicht die vierte Personengruppe. Sie sind die Zusammenfassung all derer, für die Jesus auf diese Erde gekommen ist und für die er dich und mich in diese Welt sendet. I have a dream. So beginnt eine der größten Reden der Menschheitsgeschichte. Ich habe einen Traum. Ich habe den Traum, dass mich die Armut von Menschen nicht kalt lässt, sondern zum Handeln bewegt. Ich habe den Traum, dass ich zum Blindenführer derjenigen werde, die verloren sind. Und ich habe den Traum, dass ich ein Licht für die werde, die im Dunkeln leben. Ist das auch dein Traum? Dann lass diesen Traum wahr werden. Gemeinsam, mit Gottes Hilfe. Denn die Suche nach einer besseren Welt, die Suche nach Gerechtigkeit beginnt und endet mit Jesus. Mit ihm kommt diese bessere, diese gerechtere Welt in unser Heute. In Jesus trifft unser Traum auf Gottes Versprechen, dass diese gerechtere Welt möglich ist. Und zwar heute. Und wieso? Weil ich weiß, dass mein Erlöser lebt.